Da haben wir den demografischen Wandel, wir haben das Thema die Technologie und wir haben das Thema Transformation des Mitbewerbs, den wir berücksichtigen müssen.
Michael Freitag ist bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Sodexo Service Solution Austria. Er und sein Team von fast 4000 Mitarbeiterinnen bietet unter anderem Betriebsgastronomie, Facility Services, Optimierung von Arbeitsplätzen und Abläufen, also alles, was Unternehmen und ihre Offices benötigen. Ihr Hauptziel ist es, Kunden zu entlasten, damit diese sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Herzlich willkommen bei Leaders of Transformation. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's.
Herr Freitag, es ist mir eine Riesenehre, ein großes Glück. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Erzählen Sie vielleicht zum Start einmal ganz kurz, Sie sind Geschäftsführer, verantwortlich für Sodexo Service Solutions in Österreich. Was tut man da, was ist da alles dabei, was beinhaltet die Aufgabe?
Die beinhaltet sehr viel, weil wir doch ein nicht allzu kleines Unternehmen mit 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, 1600 Standorte. Das heißt, im Prinzip ist man verantwortlich für Wachstum. Ist man verantwortlich für Kundenbindung, für Mitarbeiterentwicklung gemeinsam mit HR. Also es gehört das ganze Spektrum dazu, dass das Unternehmen funktioniert. Die Verantwortung zu tragen ist das eine, aber man hat da auch eine aktive Rolle dabei, das Unternehmen mitzugestalten und zu schauen, dass der Erfolg auch für die Zukunft gewährleistet ist.
Jetzt, ich glaube, ich komme gleich dazu, weil Sie sind ja jemand, der fast 30 Jahre dabei sind. Erzählen Sie vielleicht ganz kurz, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das Unternehmen in Österreich entwickelt und Ihre Rolle da am Weg?
Ja, die Entwicklung ist eine spannende. Also Sodexo hat ein kleines, lokales, in Tirol ansässiges Unternehmen gekauft, das war die Menümobil Catering, die 3 Standorte gehabt hat in Österreich. Und ich bin damals ursprünglich eine gastronomische oder in der Hotellerie eine Ausbildung gemacht und bin damals einen Job bei den Vereinten Nationen, der für Event Catering verantwortlich war, in Kontakt mit jemandem gekommen, der damals dort der Österreich-Chef wurde in diesem kleinen Startup-Unternehmen. Und der ist auch in Inzing gesessen, in Tirol, und dort hat jemand gebraucht, der in Wien den Markt aufbaut, was in Wien leichter war wie in Inzing, muss man fairerweise gestehen. Und so haben wir praktisch mit Goldgräberstimmung und Unternehmergeist da mal begonnen, ein kleines mittelständisches, das war nicht einmal Mittelständler, das war ein Startup-Unternehmen in Wahrheit, aufzubauen. Das ist uns ganz gut gelungen und irgendwann hat der Eigentümer dann gesagt, okay, er ist eigentlich zu klein dafür, da gibt es ein französisches Unternehmen, er verkauft die Catering-Sparte an Sodexo. War in Österreich damals nicht existent. Sodexo hat damals die Gutscheinsparte in Österreich.
Das wird eine meiner Folgefrage.
Genau.
Aber mit Gutscheinen
stimmt, das ist ein B2C-Produkt. Ja. Mittlerweile heißen die Plaxi, weil die einen extra Spin-off gemacht haben als solches. Sind aber noch immer eine Sodexo-Tochter. Aber damals hat es das Gutschein-Business in Österreich gegeben. Das war auch gerade am Beginn und hat sich auch zum Marktführer entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Aber es war ja komplett extra Sparte. Und im Prinzip, wie Sodexo übernommen hat, war das dann doch ein Konzerneinfluss. Und da hat man einfach gesehen, die Entwicklung, die Unterstützung, die man bekommt. Und da hat es einen richtigen Drive nachher gegeben in Bezug auf Wachstum. Wir haben dann 2 Akquisitionen getätigt. Das eine war die Lembacher Gruppe, ein Catering-Unternehmen, das der Braunion gehört hat. Und in weiterer Folge haben wir dann später die Zenacker Gruppe übernommen. Das heißt, die große Kunst, da habe ich auch nachher, wie ich postgradual studiert habe, meine Masterthesis drüber geschrieben über Mergers and Acquisitions. Das war eine recht spannende Geschichte, weil jeder, der glaubt, dass 1 und 1 2 ist am Beginn, oder der Käufer glaubt eigentlich meistens, dass 1 und 1 3 ist. Ja? Aber im besten Fall bleibt 1 und 1 2 und nach der Integrationsphase, wenn das gut gemacht wird, dann fliegt das Ding erst und dann kann man die Synergien nutzen. Und ja, wie gesagt, das waren spannende Entwicklungen als solches. Wir haben sie dann auch weiterentwickelt vom reinen Catering-Unternehmen zum Multidienstleister im Bereich Facility Services.
Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was da alles drin ist.
Ja, in Summe.
Total baff, was da mittlerweile, wie viele Standbeine Sodexo da in Österreich mittlerweile hat.
Das stimmt, also wie gesagt, das sind einige Kerndienstleistungen. Das eine ist natürlich die Verpflegung, das heißt Catering-Dienstleistungen. Wobei Catering in Österreich ja meistens mit Event-Catering in Verbindung gebracht wird, machen wir auch, aber es ist eher der kleinste Part. Ja. Wir betreiben Betriebsrestaurants für namhafte Kunden in Österreich. Wir betreiben Krankenhausküchen, Seniorenheimküchen, Schulverpflegung, diese Dinge. Und es deckt den ganzen Bereich der Gemeinschaftsverpflegung ab. Zusätzlich mit der Akquisition der Zenacker Gruppe sind wir einer der Big Five mehr oder weniger am österreichischen Markt im Bereich der Gebäudereinigung und Gebäudebewirtschaftung geworden. Wir haben auch sogenannte globale strategische Accounts, das sind wirklich Top-Namen im Pharma-Bereich oder im Software-Bereich dabei, wo wir von der Rezeption zur Poststelle die ganze Gebäudeinfrastruktur und alle internen Dienstleistungen abbilden, weil der Kunde das nicht als seine Kerndienstleistung sieht. Und wir aus der Hotellerie, Gastronomie kommen, diesen Service-Part abdecken. Mhm. Also in Summe sind es 66 Dienstleistungen, glaube ich, 12 verschiedene Kollektivverträge und eine sehr abwechslungsreiche, bunte Tätigkeit. Und manchmal muss man abwägen, ob man neue Dienstleistungen, wenn die Nachfrage da ist.
Wie entscheidet man, was nimmt man mit? Weil ihr entscheidet das ja wahrscheinlich für Österreich spezifisch und das ist nicht immer nur sozusagen international. Wie läuft das?
Na, international sind wir anders gestrickt als andere Sodexo-Länder. Da gibt es immer unterschiedliche Gewichtungen von den Dienstleistungen. Okay. Wir haben einfach die Vorgabe, alle paar Jahre unsere Go-to-Market-Strategie und die Value-Proposition neu zu gestalten. Das haben wir im Vorjahr wieder mal neu gemacht, Ausrichtung. Da können also Übungen dazu mit dem Team, Blue Ocean Strategy und diese ganzen anderen Dinge, wo man sagt, um nicht das Schicksal namhafter Mobiltelefonhersteller zu erleiden, wo man vom Gummistiefel wieder mehr oder weniger sich zurückentwickelt oder das Schicksal von Kodak zu erleiden, wo man der Erfinder der Digitalfotografie war, selber nicht dran geglaubt hat. Das ist bei uns auch so. Wir stehen vor der Herausforderung, dass manche unserer Berufsfelder einfach äußere Einflüsse haben, die vorher nicht berechnen waren. Das ist eines das Thema Homeoffice im Catering-Bereich, wo vor allem Montag und Freitag einfach die Rückkehrrate in Nichtproduktionsbetrieben bei maximal 70% liegt. Das heißt, da muss man sich auch neu erfinden. Da muss man schauen, neue Geschäftsmodelle, um auch wirtschaftlich zu bleiben und auch noch immer leistbar für den Kunden und Gast zu bleiben. Das zweite ist das Thema Robotik, Kobotik, Digitalisierung, die unsere Geschäftsfelder beeinflusst und auch neue Technologien.
Da muss man sich auch im Reinigungsbereich zu Themen, wo man, das kennt man von zu Hause ja auch.
Es entwickelt sich rasant. Es ist nur so, dass die Technologie noch im Moment teuer ist und am Lernen ist, aber es ist auch die Herausforderung herauszufinden, wo konzentrieren wir uns darauf zu investieren, wo kaufen wir diese Dinge. Wir haben eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und man muss natürlich auch beobachten, ist der Lieferant, der uns heute diese noch teure Technologie in der Entwicklungsphase verkauft, und praktisch wir den Beitrag für seine Entwicklung leisten, der zukünftig unser Mitbewerb. Das ist eine ganz interessante Sichtweise. Die teilt nicht jeder in der Branche, aber ich sehe es so, dass es durchaus auch Transformationsmodelle gibt, die auf der einen Seite notwendig sind für die demografische Entwicklung und diese sage ich mal, Einwanderungsströme in manchen Dienstleistungen nicht mehr so tätig sein wollen oder vor allem auch junge Menschen für manche Tätigkeitsfelder nicht mehr so attraktiviert werden können. Da haben wir den demografischen Wandel, wir haben das Thema die Technologie und wir haben das Thema Transformation des Mitbewerbs, den wir berücksichtigen müssen. Und da muss man die Augen genau offen halten, weil die Entwicklung rasant geht und man muss genau schauen, in welche Richtung das es geht. Und man muss auch manchmal sich neu erfinden und Geschäftsfelder erschließen, die man vorher noch nicht gehabt hat.
Zum Beispiel, wo Sie gerade dran sind oder wo ihr überlegt?
Naja, es sind, Teilbereiche, wo wir sagen, im Bereich GMP, das ist Good Manufacturing Practices im Pharma-Bereich, wo wir einfach auf neue Sicherheitsfaktoren wie UVC-Robotik setzen, um den Sicherheitsfaktor bzw. Produktionsausfälle zu bremsen. Geschäftsfelder, die sich entwickeln im Bereich Krankenhaussicherheit, die leider Gottes immer stärker wird, wo wir als Zusatzdienstleistung, Sicherheitsdienstleistungen mit speziell ausgebildeten Mitarbeitern im Gesundheitswesen anbieten müssen, weil einfach der Schutzbedarf für das Pflegepersonal und die Ärzte gegeben ist, bis hin zu Modellen, wann Outsourcing-Modelle von globalen Kunden kommen, die wesentlich offener sind, Dienstleistungen zu bündeln, dass man einfach sagt, man entwickelt einfach gebündelte Projekte, wo man mehrere Dienstleistungen zusammenfasst, dem Kunden Kostenvorteile gibt, bis zu Outplacement-Projekte, die man begleitet von Kunden und diese Geschichte. Also da muss man wirklich selektiv sein, aber immer offenes Ohr haben, weil in der heutigen Zeit die Geschäftsmodelle so schnell transformieren und wenn man Wachstumsmodelle ausschöpfen möchte, muss man da immer das Radar mehr oder weniger eingeschaltet haben und zu schauen, wo sich was ergibt.
Ich muss da gleich nachfragen. wie schaffen Sie Ihr Kernteam, wie schafft man, dass diese Flexibilität bleibt? Dass man sagt, einerseits, ich mache mein tägliches Geschäft und versuche das natürlich so gut und erfolgreich im Sinne des Kunden und gleichzeitig habe ich den Kopf und das Mindset zu sagen, ich integriere was Gescheites Neues und ich verändere mich vielleicht auch, lass auch Dinge gehen, die ich nicht mehr brauche, möglicherweise.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Go-to-Market-Strategie, dass man alle 2 Jahre im Grundlegenden überarbeitet, aber dass man einmal im Quartal immer sagt, sind wir am richtigen Weg oder nicht? Ja. Investieren wir dort weiter Zeit und Geld oder lassen wir das einmal sein? Ist der Markt zu weit? Kommt es nie? Also ich glaube, man muss heutzutage die Strategien oder die Planungen, nicht? Wenn man früher 3 oder 5 Jahrespläne gehabt hat, sind die Abschnitte heute manchmal halbjahres Strategien, wo man adaptieren muss. Ich glaube, diese Agilität und die Freiheit, auch zu erkennen, wo man am falschen Weg ist und auch ehrlich zu sich zu sein. Ne? Das große Problem ist ja, in vielen Managementbereichen, die ich kennengelernt habe, hat man falsche Entscheidungen als strategische Entscheidungen bezeichnet, um ein schöneres Wort dafür zu finden. Ich glaube, die Ehrlichkeit.
Zu sagen, das geht nicht.
Das geht nicht. Und im Team zu diskutieren, wo wir sagen, machen wir weiter. Bringt es irgendwann was oder wann lassen wir die Finger davon oder wir frieren es einfach ein?
Weil das führt mich zur Anschlussfrage. Wie entscheiden Sie am Ende? Entscheiden Sie im Team? Wie entsteht dann ja auch schwierige Entscheidungen, so wie Sie sagen, wo rausgehen?
Also wir haben unterschiedliche Entscheidungsprozesse als solches. Wichtig ist, es entscheidet niemand etwas alleine. Das ist der Punkt. Und es braucht einfach alle Stimmen im Unternehmen, nämlich die Experten, die Strategen, aber diejenigen, die uns auf den Boden der Realität zurückholen, nämlich diejenigen, die im Bereich Kundenbindung, Kundenretention unterwegs sind, die uns dann wirklich auch sagen, was will der Markt und was will der Kunde. Mhm. Weil das, was der Entwickler oftmals entwickelt, ist manchmal zu früh für den Markt oder entspricht nicht manchmal den Kundenbedürfnissen. Ich glaube, entscheidend ist, der Gesamtprozess derer, die involviert sind, das müssen die sein, die am Kunden oder mit dem Kunden arbeiten, dem Kunden zuhören, den Kunden verstehen. Mhm. Und nicht nur auf der einen Seite die Entwickler oder die gerne Neues tun. Es gibt immer welche und es braucht in jeder Organisation Menschen, die hoch und weit vorausfliegen. Aber es braucht auch diejenigen, die den, der hoch und weit vorausfliegt, manchmal auch wieder auf den Boden der Realität zurückholt und sagt, das war ein Stück zu weit.
Erleben Sie Momente, wo dann das Team eine Entscheidung fällt, einen Geschäftsbereich angehen oder etwas nicht mehr zu tun, wo es Widerstand gibt oder wo Leute sagen, das verstehe ich nicht? Oder wie kriegen Sie das zusammen, dass dann weder Ego noch vielleicht auch einfach Gewohnheit verhindert, dass dann was Neues angegangen wird?
Naja, ich glaube, das ist ein langwieriger Prozess. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ein stabiles Team haben,
ja.
Dass wir uns aber immer wieder neue Leute und neue Ideen mit dazu holen, andere Generationen, das ist einfach notwendig. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Unternehmenskulturfrage. Wenn man das fördert, dass die Menschen ihre Meinung sagen können, mhm. Wenn keiner Angst hat, dass er eine falsche Aussage trifft, das haben wir durch mehrere Prozesse gestartet. Aber was, glaube ich, am wertvollsten war, dass unser gesamtes Führungsteam, aber runter bis auf Betriebsleiter, Objektleiter, Ebene, aber beginnend mit dem Country Leadership Team, das nennt sich bei uns LEC, das ist Empathic Leadership, okay. Nämlich das Lernen, konstruktives Feedback zu geben,
okay.
Ohne dem, dass der andere beleidigt ist und dass er das auch als Verbesserungsmaßnahme sieht und nicht als Kritik.
Oder als bösen Angriff oder persönlicher Angriff.
Aber das ist ein kultureller Schritt, der uns massiv weitergebracht hat. Da haben wir eine externe Trainerin gehabt, die uns das wirklich auch erklärt hat, die Notwendigkeit und wie man es tut. Und man hat da schon einen kulturellen Shift gesehen, wo man bemerkt hat, dass die Menschen anders mit sich umgehen.
Weil man vorsichtiger ist oder weil man gleichzeitig auch klarer ist. Und so.
Weil man im Rahmen dieses Prozesses, und das waren ja durchaus einige Ganztages-Workshops, auch bemerkt hat, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und jeder, der mir verkauft hat, was ich in meinem Leben auch schon getan habe, lernt ja, dass man sich in die Schuhe des Kunden stellen soll. Ja. Das kann aber nicht jeder, weil nicht jeder zuhören kann oder nicht zuhören will oder nicht jeder sich in die Schuhe des anderen stellen will. Aber das kann man trainieren. Mhm. Mhm. Ja, es kommt natürlich in unterschiedlicher Intensität bei allen an, aber es ist wirksam, diese Trainings durchzuführen und auch wirklich das zu fördern, weil das eine ganz andere Unternehmenskultur hat, weil die Menschen einfach, da gibt es keine Hemmungen mehr. Mhm. Egal wer das ist, wem seine Meinung zu sagen.
Weil das notwendig ist, um immer wieder die richtige Richtung einzuschlagen, weil das notwendig ist, um die Justierungen vorzunehmen.
Genau, weil das Schlimmste ist, es gibt Menschen, die super Ideen haben, die haben aber Angst, dass sie was sagen, wo ein anderer mehr oder weniger ihm overruled oder von der Außenwirkung her eher der ist, dem eher geglaubt wird. Ne?
Ja, ja, ja.
Und wie gesagt, darum ist es wichtig, dass jeder, aber noch nicht so laut ist, dieselbe Stimme in selber Lautstärke hat im Team.
Sie haben schon von Kunden gesprochen.
Ja.
Wie kriegen Sie regelmäßig den Kunden rein oder welche Bedeutung hat er? Nämlich vor allem vor dem Hintergrund der so vielen unterschiedlichen Dienstleistungen und unterschiedlichen Kundengruppen nehme ich da noch an. Stelle ich mir sehr komplex vor, da den Überblick zu halten, was braucht wer wann wo.
Stimmt, ist richtig. Was wir haben am Beginn dieser Akquisitionsperiode einfach immer gedacht, das, was jeder sagt, so one face to the customer.
Ja.
Da haben wir relativ schnell gelernt, dass das bei gebündelten Dienstleistungen funktioniert mit Menschen, die zum Beispiel aus der Hotellerie kommen und Hoteldirektoren oder ähnliches. Ja. Ja, die sind das gewohnt, mehrere Dienstleistungen. Und auch die Charaktere der Mitarbeiter der unterschiedlichen Dienstleistungen sind unterschiedlich. Ja, der Techniker tickt anders, der Ingenieur tickt anders wie der Koch, oder der den künstlerischen Ansatz hat oder die Reinigungskraft. Also es ist jede Berufsgruppe für sich, hat auch nicht nur sein eigenes Berufsbild, sondern die haben auch eigene Charaktere unter Umständen. Und das sind durchaus ähnlich. Wir haben relativ rasch erkannt, dass es einfach wichtig ist, erstens die Experten in der richtigen Dienstleistung zu haben und sofern es nicht gebündelt ist, die Experten operativ Verantwortung tragen zu lassen. Das heißt,
für ihren Bereich.
Bei gebündelten Dienstleistungen holen wir uns meistens Generalisten und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit Menschen aus der Hotellerie, weil die einfach gewohnt sind, in einem Hotel 10 oder 15 verschiedene Abteilungen zu leiten, ohne Experte zu sein. Das ist, glaube ich, der Punkt. Was wir auch noch haben ist, wir haben neben der Entwicklungsabteilung noch eine Abteilung, die nennt sich Client Retention. Da gibt es einen Client Retention Executive. Das ist jemand, der ohne operative Verantwortung den Lebenszyklus von Verträgen mit einem definierten Prozess, der von einem renommierten amerikanischen Marketing-Experten, das war John Gamble, damals mehr oder weniger geschaffen wurde. Und da gibt es einfach im Rahmen eines Lebenszykluses eine gewisse Gesprächs- und Meetingkultur, nämlich von der Vertragsbeginn, die Erklärung des Vertrages, dass alle das haben, wenn Vertragspartner sich ändern auf beiden Seiten, gibt es wieder Kennenlernen oder Überleitungsmeetings und diese Dinge. Und das ist einfach wichtig. Da gibt es verpflichtende Jahresgespräche, Innovationsmeetings, wo man einfach auch zeigt, Dinge, die der Kunde noch nicht kennt, eine Präsentation. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, wo man sagt, man hört aktiv zu, was könnte denn der Need des Kunden oder des Marktes sein?
Damit man nicht vorbeifährt.
Genau.
Nächsten Donnerstag erfährst du von Michael, was er von seinen Mitarbeiterinnen erwartet, wie er sich weiterentwickelt und wie ein Umfeld für High Performance schafft. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Leaders of Transformation. Bis bald.